Um unserem Jubiläumswochenende. Habt ihr Absagen bekommen? Habt ihr viele eingeladen und dann Absagen erlebt? Wart ihr enttäuscht, weil Leute nicht gekommen sind? Also mir ging's so. Ich war echt enttäuscht, dass einige Leute, die ich eingeladen habe, nicht gekommen sind. Über einige habe ich mich auch geärgert, muss ich gestehen, weil sie hatten erst zugesagt, ja toll, danke für die Einladung, und dann kam irgendwie eine Entschuldigung und ich dachte, ach nee, das ist jetzt aber nicht schön. Und andere sind einfach nicht gekommen, ohne irgendwas zu sagen. Das hat mich schon etwas enttäuscht, muss ich sagen. Daher kann ich den Menschen verstehen, um den es heute in diesem Gleichnis geht. Bernd hat es schon ein bisschen angedeutet, dass Jesus einmal erzählt hat bei einem Festessen. Das ist die Geschichte oder das Gleichnis. Ein Mann veranstaltete ein Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seine Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, ich muss unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsenspanne gekauft und ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet, deshalb kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu dem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt, bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune, dränge die Leute dort hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Also ich kann mich sehr gut mit diesem Gastgeber identifizieren, wie sich das anfühlt, wenn Leute dann plötzlich absagen mit irgendwelchen Gründen, wo ich sage, das ist es aber echt jetzt nicht wert. Aber deswegen kann ich mich nicht gleich mit dem Gastgeber in diesem Gleichnis identifizieren. Und ich glaube auch nicht, dass uns dieses Gleichnis zeigen will, wie wir damit umgehen, wenn Leute unserer Einladung nicht folgen. Jetzt auch nicht private Einladung, sondern der Einladung zu Gott nicht folgen. Das, glaube ich, ist nicht die Intention dieses Gleichnis. Aber wie ist das Gleichnis zu verstehen? Und für wen gilt das Gleichnis überhaupt? Oder wie ich gerne Bibeltexte frage, warum steht es eigentlich in der Bibel? Und warum soll ich das wissen? Schauen wir zunächst mal auf die ersten Hörer dieses Gleichnisses. Jesus war bei einem Obersten der Pharisäer zum Essen eingeladen. Und Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie erstens sehr fromme Leute waren, dass sie es mit dem Gesetz sehr genau genommen hatten. Und Pharisäer waren nicht unbedingt die besten Freunde von Jesus. Weil Jesus war so ganz anders als sie. Er hat sie oft provoziert und er passte nicht in ihr frommes Weltbild. Daher nutzten sie diese Einladung aus, um Jesus mal so richtig durchzuchecken. Aber Jesus ließ sich nicht so durchchecken, sondern im Gegenteil, er forderte sie wiederum heraus bei diesem Festessen. So sagt er während des Festessens zum Beispiel zum Gastgeber, wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, dann lad keine Leute ein, die wiederum dich einladen, deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Denn sie würden dich wieder einladen. Das wäre dann deine Belohnung. Wenn du zu einem Mahl einlädst, lade vielmehr Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn die können dir nichts zurückgeben. Du wirst aber deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Und das war das Stichwort für einen der Gäste am Tisch, denn die rabbinische Theologie lehrte von einer Auferstehung der gerechten Israeliten. Also am Ende der Zeit werden die gerechten Israeliten auferstehen. Und, das war das Zweite, was auch gelehrt wird, auch in der Bibel steht, es gibt am Ende der Zeit ein großes Festmahl. Jesaja schreibt davon in Kapitel 25, da heißt es, der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Und dann wird es jetzt richtig ausgeschmückt, dieses Festmahl bei Gott. Es wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt. Gott, der Herr, wird den Tod für immer vernichten und die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Das kennen wir aus der Offenbarung auch, wo es heißt, Gott wird am Ende die Tränen der Menschen abwischen. Also darum geht es in diesem Festmahl. Und an dieses Festmahl dachte jetzt einer von den Gästen, die mit Jesus am Tisch saßen, und sagte begeistert: Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Das war das Stichwort jetzt für das Gleichnis. Natürlich ging dieser Gast und ich denke auch alle anderen pharisäischen Gäste und frommen Juden am Tisch davon aus, dass sie bei diesem Gastmahl natürlich dabei sind, bei diesem Festessen. Und das ist der Hintergrund dieses Gleichnisses. Ein Mensch, und damit ist Gott gemeint in diesem Gleichnis, lädt zu einem großen Festmahl ein. Und dieses Stichwort groß deutet schon an, es ist nicht irgendein Essen, sondern das ist wirklich dieses große Festmahl am Ende der Zeit. Nach damaliger Sitte wurde zweimal eingeladen. Zunächst einige Zeit im Voraus, sozusagen save the date. Und dann, wenn alles fertig war, gingen die Diener raus und haben die Gäste dann abgeholt und gesagt, so, jetzt komm mit, jetzt geht's los. Also sie haben die persönlich abgeholt, jetzt ist alles bereit. Und plötzlich ist allen etwas dazwischen gekommen. Also man muss sich vorstellen, das waren viele und alle, hier werden nur drei Beispiele genannt, alle hatten einen Grund. Zum Beispiel, komme ich gleich noch da drauf. Sie lassen sich alle entschuldigen und das macht den Gastgeber zornig, richtig zornig. Weil die Gründe zeigen eigentlich, dass sie auf diese Gemeinschaft mit dem Gastgeber wenig Wert legen. Also sie haben wenig Intention, mit dem jetzt zusammen zu sein. Es sind materielle Dinge, der neue Acker oder Ochsengespanne oder die verliebte Zweisamkeit mit der frisch verheirateten Frau. Und das zeigt, sie haben eigentlich kein Interesse an diesen Menschen, an diesen Gastgeber. Und dieser Gastgeber ist ja Gott in dem Gleichnis. Darauf schickt der Gastgeber, also Gott, seinen Diener los in die Stadt, auf die Straßen und Gassen, um die sozial Benachteiligten zu holen. Und als immer noch Platz ist und der Gastgeber, also Gott, will, dass sein Haus voll wird, dass der Festsaal voll wird, schickt er den Diener nochmal los, jetzt raus auf die Landstraßen, an die Zäune, um diese Leute dort zu holen. Und er soll sich sogar drängen, weil die werden wahrscheinlich völlig überrascht gewesen sein, wie ich bin eingeladen. Ja, natürlich, komm. Er sollte sie drängen und mitnehmen. Mit dem Schlussfazit verlässt Jesus jetzt das Gleichnis und spricht seine Zuhörer direkt an. Denn das sage ich euch, jetzt ist Jesus wieder am Tisch mit seinen Leuten im Gespräch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Jetzt wird es persönlich. Plötzlich ist es nicht mehr das Festmahl in dem Gleichnis, sondern das Festmahl von Jesus. Keiner der Eingeladenen, sage ich euch, die ihr hier sitzt und davon ausgeht, dass ihr dabei sein werdet, wird an meinem Festessen dabei sein. Jesus identifiziert sich also mit dem Gastgeber in diesem Gleichnis und spricht plötzlich von seinem Festessen. Damit identifiziert sich Jesus mit Gott. Und alle wussten natürlich, dass es um dieses große Festmahl in Gottes ewigen Reich gehen wird. Das heißt, dieses Gleichnis ist zunächst eine Warnung an diese frommen, selbstgerechten Juden, die natürlich sicher davon ausgingen, wie der eine gesagt hat, super glücklich ist der, wer dabei sein wird, in Klammer, ich bin natürlich dabei. Die meinten natürlich selbstverständlich, sie wären dabei. Mit den zuerst Eingeladenen meint Jesus also das auserwählte Volk Gottes Israel. Und weil diese jetzt die Einladung ablehnten, geht die Einladung an die Menschen innerhalb der Stadt, also innerhalb Israels, an die sozial Benachteiligten, die vom Tempelgottesdienst ausgeschlossen waren, durch ihre Krankheit, durch ihren Status. Und schließlich, als das Haus immer noch nicht voll ist, überschreitet der Diener die Grenzen der Stadt. Und jetzt geht's also raus aus der Grenzen Israels hin zu den Heiden. Das Gleichnis ist also zunächst eine Warnung an die frommen Juden, die selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass sie bei Gottes großem Festmahl einmal dabei sein werden. Weil sie aber Jesus als den Gastgeber ablehnen, werden die Außenseiter des Volkes eingeladen und dann werden schließlich die Heiden eingeladen. Und die ursprünglich Eingeladenen haben mit ihrer Ablehnung sich selbst ausgeladen. Das ist die Botschaft des Gleichnisses an die Hörer damals. Und jetzt können wir damit fertig sein und sagen, okay, wir sind keine Juden, haben jetzt nichts zu tun, wir haben es verstanden, alles klar. Aber warum steht es jetzt in der Bibel? Lukas schrieb an Heidenchristen. Das erklärt es schon mal. Und vielleicht wollte Lukas diesen Heidenchristen deutlich machen und sagen, schau mal, ihr seid die, die auf den Straßen sind. Und ihr seid jetzt auch eingeladen. Und davon schreibt auch Paulus, ein Weggefährte von Lukas, der mit Lukas zusammen auf Missionsreisen war. Im Kapitel an die Römer schreibt er 3 Kapitel 9 bis 11, wie das ist, dass das Volk Gottes, weil das Volk Gottes die Einladung abgelehnt hat, die Heiden eingeladen werden. Ist das der Grund, warum das Gleichnis jetzt in der Bibel steht? Oder ist es einfach nur eine Information? Oder steckt da noch mehr drin für uns? Und ich muss gestehen, ich habe mich schwer getan mit diesem Gleichnis, weil ich gedacht habe, okay, für Thema Israel sind wir schnell fertig. Und jetzt? Was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Soll es einfach eine Information für uns sein? Oder steckt da noch mehr drin? Und dann habe ich mal so ein bisschen im Zusammenhang nachgelesen und bin auf interessante Entdeckungen gestoßen. Und die möchte ich euch jetzt weitergeben. Und dann könnt ihr alle selbst überlegen, was davon euch anspricht und was für euch ganz persönlich eine Botschaft sein könnte. Es gibt jetzt nicht diese eine Botschaft, sondern jeder soll mal für sich hören, so nach dem Motto, wie es am Ende dieses Abschnitts heißt, wer Ohren zum Hören hat, der soll hören. Damit endet nämlich der unmittelbare Zusammenhang dieses Gleichnisses, wer Ohren hat zu hören, soll genau hinhören. Und lass uns jetzt mal genau hinhören, was da vielleicht noch an versteckten Botschaften drinstecken könnte. Um biblische Texte zu verstehen, muss man den unmittelbaren Kontext, also Zusammenhang, und auch den größeren Kontext betrachten. Es macht also Sinn, an markanten Punkten einzusetzen, wo etwas Neues beginnt. Und der große Zusammenhang im Lukas-Evangelium, wo das drinsteckt, ist die Reise nach Jerusalem. In Lukas 9, 51 beginnt sozusagen ein neuer Abschnitt, ein neues Kapitel im Lukas-Evangelium. Da heißt es, als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem. Da beginnt was Neues. Die Zeit in Galiläa ist abgeschlossen. Jesus geht jetzt in Richtung Jerusalem und seine Jünger und viele andere mit ihm. Die folgenden Geschichten spielen sich jetzt also alle auf dem Weg nach Jerusalem ab. Und dieser Teil geht so lange bis zum Einzug in Jerusalem und dann beginnt wieder ein neuer Abschnitt, die Passionsgeschichte. Innerhalb dieser Reisegeschichte gibt es wiederum kleine Abschnitte, Kapitel, Sinnabschnitte, und die kann man an Überschriften erkennen. Und in Kapitel 13, 22 ist so ein Unterabschnitt, da heißt es, Jesus setzte seinen Weg nach Jerusalem fort, er zog von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, überall lehrte er die Menschen. Und da dachte ich, okay, hier fange ich mal an zu lesen, um den weiteren Zusammenhang dieses Gleichnisses zu verstehen. Und da habe ich interessante Bezüge entdeckt zu unserem Gleichnis. Es beginnt damit, nach dieser Überschrift, jetzt zog er weiter nach Jerusalem. Einmal fragte ihn jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Da sagte Jesus zu den Leuten, ihr müsst euch anstrengen, um durch die enge Tür hineinzukommen. Das sage ich euch, viele werden hinein wollen, es aber nicht schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür verschließt, dann werden sie draußen stehen. Dort werdet ihr an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Aber er wird antworten, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Dann werdet ihr sicher sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Das Thema dieses Reisekapitels klingt mit der Frage an, Herr, werden nur wenige gerettet? Das ist die Frage, um die es in diesem Abschnitt jetzt geht, in diesem kleinen Kapitel, wo auch unser Gleichnis steht. Es geht um die Frage, wer wird gerettet? Oder wer kommt in den Himmel? Oder im Sinn unseres Gleichnisses, wer wird denn dabei sein bei diesem großen Festmahl? Und das ist der Bezug zu unserem Gleichnis. Auch das Stichwort viele kommt hier wiederum vor, wie im Gleichnis. Er hat viele eingeladen. Hier wollen viele rein. Und ich glaube, auch die, die eingeladen waren, wollten auch rein. Aber am Ende waren sie dann doch nicht drin, weil ihnen was anderes wichtiger war. Hier geht es also darum, dass viele hinein wollen. Im Gleichnis wollten sie dann schließlich doch nicht. Denn sie hätten etwas sein lassen müssen, um hineinzukommen. Nämlich den Acker oder die Ochsen später besichtigen. Oder die eheliche Zweisamkeit für eine gewisse Zeit zu unterbrechen, um beim Fest zu sein. Wie im Gleichnis gibt es ein Draußen und einen Hausherrn, der irgendwann keine Gäste mehr reinlässt. Die Botschaft lautet also, es gibt einen zu spät. Und man ist nicht selbstverständlich dabei, auch wenn man meint, dabei zu sein, dazuzugehören. Und das klingt in diesem Vorwurf an die Leute, der Vorwurf der Leute an, die gesagt haben, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Das können wir übertragen, aber ich war doch immer im Gottesdienst. Die Botschaft lautet, nicht jeder ist automatisch dabei, nur weil er mit Jesus zusammen ist oder weil er, im Blick auf die Juden, ein Nachkomme Abrahams ist. Es ist eine gewisse Anstrengung nötig, sagt Jesus. Ihr müsst euch schon anstrengen, wenn ihr in diese schmale Tür hinein wollt. Und im Gleichnis erfahren wir dann, welche Anstrengung gemeint ist. Nämlich, es geht um Prioritäten. Wer die falschen Prioritäten setzt, wie diese drei Beispiele, der Acker, die Ochsen, die Frau, der wird am Ende draußen sein. Es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Stattdessen, jetzt kommen wir wieder zum Gleichnis, kommen viele aus Ost und West, Nord und Süd, also von überall her kommen sie dann. Sie werden dann im Reich Gottes in diesem Festmahl zu Tisch liegen. Und es findet eine Umkehrung statt, auch die taucht gleich nochmal auf. Die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und genau das haben wir im Gleichnis auch. Die zuerst Eingeladenen sind die Letzten. Und die zuletzt eingeladen sind, sind vorne dabei. Darauf folgt ein Abschnitt, in dem Jesus über Jerusalem klagt. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um dich versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht euch vor, euer Tempel wird von Gott verlassen. Das sage ich euch. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr einst ausruft, gesegnet ist, wer im Namen des Herrn kommt. Auch hier finden wir wieder deutliche Anklänge an das Gleichnis. Gott will seine Kinder sammeln. Er will, dass das Haus voll ist. Er will, dass sie alle bei ihm sind. Im Gleichnis will er sein Volk bei sich haben. Er sendet Boten aus, wie die Diener im Gleichnis. Doch die Boten werden getötet. Und da gibt es im Matthäus-Evangelium ein ähnliches Gleichnis, Matthäus 22, da werden auch die Boten getötet. Wie im Gleichnis wollen die Kinder nicht zu ihrem Gott. Sie wollen keine Gemeinschaft mit ihm haben. Dabei sein wollen sie vielleicht doch, aber es geht letztlich um Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit materiellen Dingen ist ihnen wichtiger. Oder materielle Dinge wichtiger als die Gemeinschaft mit Gott. Und dann kündigt Jesus Gericht über den Tempel und Gottes Volk an. Und sagt, wenn ihr nicht Gott, Gemeinschaft mit Gott haben wollt, dann wird sich Gott zurückziehen. Aber hier gibt es jetzt einen ganz interessanten Hinweis auf eine ganz neue, besondere Zeit. Jesus sagt an die Juden, es wird die Zeit kommen, in der auch die Gesandten, in der auch Israel den Gesandten des Herrn erkennen wird. Es kommt die Zeit, in der sie Jesus erkennen werden. Und davon schreibt auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Die Botschaft dieses Abschnitts ist auch eine Erklärung zum Gleichnis. Gott sammelt, lädt seine Kinder zu sich ein, aber sie wollen keine Gemeinschaft mit ihm haben. Als Folge zieht er sich zurück. Nach dieser Klage kommt dann die Einladung, dann ist Sabbat, dieses Obersten der Pharisäer zu diesem Essen. Jesus heilt zu Beginn noch einen Kranken, das war ein bisschen provokant. Zufällig war da ein Kranker dabei, sonst eigentlich nicht bei solchen Anlässen. Und da waren sie gespannt, was macht er jetzt? Es ist Sabbat, heilt er den? Natürlich hat Jesus ihn geheilt. Und als dann der Kranke geheilt war, gingen die Gäste an den Tisch und Jesus beobachtete, wie sie so an den Tisch gehen. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste ihre Ehrenplätze am Tisch aussuchten. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus, denn es könnte ein Gast eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Sonst wird euer Gastgeber kommen und dir sagen, mach ihm bitte Platz. Dann musst du beschämt auf den entferntesten Platz wechseln. Nein, wenn du eingeladen bist, geh hin und wähle den entferntesten Platz aus. Dann wird der Gastgeber kommen und zu dir sagen, lieber Freund, rück doch näher zu mir. So wirst du vor allen anderen Gästen geehrt. Denn wer sich selbst groß macht, den wird Gott niedrig und klein machen. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, den wird Gott groß machen. Hier haben wir wieder eine Umkehrung der Verhältnisse. Ähnlich wie die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein, werden hier Leute erniedrigt, die sich hochgemacht haben und die, die niedrig sind, werden erhöht werden. Es geht hier darum, wie wir uns einschätzen. Die Pharisäer schätzen sich so ein, dass sie natürlich im Gottesreich ganz vorne dabei sind. Sie sind die Ersten, die Besten und werden natürlich ganz vorne dabei sein bei Gott. Und Jesus warnte sie damit und sagt, Vorsicht, es kann sein, dass ihr am Ende die Letzten seid oder ganz draußen seid. Es kann sein, dass ihr am Ende bei Gott ganz anders dasteht, wie ihr euch selbst einschätzt. Botschaft an uns, wie stehe ich eigentlich vor Gott? Wie schätze ich mich ein? Wie ist mein Verhältnis zu Gott? Wie sieht mich Gott? Im weiteren Verlauf des Essens sagt dann Jesus zu dem Gastgeber, was ich schon erwähnt hatte, wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, lade keine Leute ein, die wiederum dich einladen. Deine Brüder, deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Sonst ist deren Einladung dein ganzer Lohn. Wenn du zu einem Mahl einlädst, lade vielmehr Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glücklich wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben. Du wirst deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Hier spricht Jesus bereits von den Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden, die später im Gleichnis eingeladen werden, in der gleichen Reihenfolge, in der gleichen Aufzählung. Das ist auch kein Zufall. Das heißt, Gott lädt Menschen ein, die nichts zu geben haben. Das ist der Bezug zum Gleichnis. Gott lädt Leute ein, die nichts geben können. Das klingt jetzt ein bisschen Widerspruch zu dem, was wir am Anfang gelesen haben in Kapitel 13, wo Jesus sagt, ihr müsst euch schon anstrengen, wenn ihr zur engen Tür hinein wollt. Aber ich finde, es ist kein Widerspruch. Wir müssen nichts leisten, um in Gottes Reich zu kommen. Wir müssen nicht leisten, um gerettet zu werden. Das ist ja die große Frage, wer wird gerettet? Das steht ja über diesen Abschnitt. Nein, wir müssen nichts leisten, um gerettet zu werden. Gott lädt Arme ein, die nichts vorzuweisen haben. Verkrüppelte und Gelähmte, die nichts tun können. Blinde, die keinen Durchblick haben, die werden eingeladen, die will Gott bei sich haben. Sich anzustrengen im Sinne von Jesus bedeutet, Entscheidung zu treffen. Ihr müsst schon eine Entscheidung treffen und ihr müsst Prioritäten setzen. Darum geht's im Text unmittelbar nach dem Gleichnis. Das ist die Botschaft. Ihr müsst eine Entscheidung treffen und die richtigen Prioritäten setzen. So, dann ist das Tischgespräch beendet. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es wird abrupt abgebrochen und plötzlich befinden wir uns auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Die Karawane zieht weiter sozusagen. Da heißt es, viele Leute begleiteten Jesus auf seinen Weg. Da drehte er sich um und sagte zu ihnen, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin und berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht? Jetzt überspringe ich dieses Beispiel von dem Turmbaum von Kalkulation und komme zum Fazit. So gilt auch, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen, also wirft man es weg. Wer Ohren zum Hören hat, der soll gut zuhören. Und damit endet dieses kleine Kapitel innerhalb dieser Reisegeschichte. Und hier finden wir eine Auslegung zum Gleichnis. Wie oft ist es so, dass wir die Erklärung für eine Bibelstelle im nachfolgenden Text finden? Also wenn ihr mit dem Bibeltext nicht klarkommt, verzweifelt nicht, lest einfach mal ein Stück weiter, da könnte die Lösung stehen. Und so ist es auch hier. Wir finden hier die Erklärung zum Gleichnis. Ja, ich finde sogar, das Gleichnis ragt in diese Geschichte hinein und setzt sich in dieser Geschichte fort. Wer ist eigentlich der Diener in dem Gleichnis? Der Gastgeber ist Gott, das ist klar. Und es sind viele eingeladen, aber der schickt immer nur einen Diener raus. Eigentlich müsste man sagen, er müsste viele Diener haben, um diese vielen Gäste einzuladen. Aber er schickt immer nur einen raus. Von daher ist für mich eigentlich klar, dieser eine Diener ist Jesus. Er wurde zuerst zu Gottes Volk gesandt, zu Israel. Er warb um die Frommen seiner Zeit, um die Israeliten. Und als sie abgelehnt haben, ging er zu denen, die ausgegrenzt sind aus seinem Volk. Und schließlich richtete sich sein Blick in Richtung Heiden. Was macht der Diener in diesem Gleichnis? Er geht hin, lädt Menschen ein und führt sie ins Fest. Also er sagt nicht, kommt jetzt, wir treffen uns gleich, sondern er nimmt sie sozusagen mit. Das ist die Aufgabe des Dieners. Er geht hin, holt sie und sie laufen hinter ihm her zum Festmahl. Und die Einladung annehmen, die folgen ihm nach. So wie in dieser Reiseerzählung. Was machen die? Sie laufen hinter ihm her nach Zion, zum Fest, symbolisch, nach Jerusalem. Viele begleiten den Diener auf seinen Weg. Und hier sehen wir also den Diener auf der Straße, wie er die Gäste einlädt und holt und wie sie ihm folgen. Und die, die seine Einladung gehört haben, folgen ihm jetzt nach. Und jetzt kann man eigentlich sagen, hier findet das Gleichnis jetzt real statt. Und auf dem Weg zum Festmahl klärt der Diener jetzt die Eingeladenen auf und sagt, wer zu mir kommt oder wer zu meinem Festmahl kommen will, dem muss jetzt alles andere unwichtig werden. Sein Vater, seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein oder sonst kann er nicht am Festmahl teilnehmen. Das ist eine Anspielung auf die drei Beispiele im Gleichnis. Wenn Gott einlädt, dann wird der Acker, die Ochsen, das sogar der Ehepartner unwichtig. Wenn Gott einlädt, müssen wir Prioritäten setzen. Also die Botschaft ist nicht, du darfst keinen Acker kaufen oder darfst nicht heiraten oder keine Ochsen kaufen. Es geht um die Frage der Priorität. Wenn nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann ich mein Jünger sein. Stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen, setzt es sich dann nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht. Also wer bei Gottes großen Festmahl dabei sein will, der muss die Kosten überschlagen. Bin ich bereit, Gott und seiner Einladung Priorität zu geben? So gilt auch, sagt Jesus, wenn von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und Jesus unterstreicht hier, was er schon im Gleichnis angedeutet hat. Gottes Einladung erfordert eine klare Entscheidung. Und es müssen Prioritäten gesetzt werden. Und das unterstreicht der Vergleich mit dem Salz, was jetzt hier irgendwie komisch daherkommt. Was war da jetzt plötzlich mit dem Salz? Salz ist ein Bild für, also reines Salz wirkt. Wenn aber Salz verunreinigt ist, wenn es gemischt wird, dann verliert seine Wirkung. Und das war so, das Salz vom Toten Meer, das konnte auch Bestandteile drin haben, die das Salz schlecht gemacht haben. Also nicht so unser Salz, wie wir das kennen, sondern er meinte dieses Salz vom Toten Meer. Und wenn dieses Salz vermischt ist, ist es unbrauchbar. Durch andere Stoffe. Und vermischt, das ist die Botschaft, Kompromisse. Kompromisse vermischt, unbrauchbar. Dann seid ihr, wenn ihr Kompromisse macht, dann seid ihr letztlich unbrauchbar und wiederum draußen. Das waren mal einige Beobachtungen aus dem Umfeld, also im weiteren Zusammenhang dieses Textes, um zu verstehen, ob dieses Gleichnis auch eine Botschaft an uns sein könnte. Und jetzt bleibt für jeden von uns die Frage, die Jesus uns stellt, oder die Aufgabe, die er uns stellt, wer Ohren zum Hören hat, der soll gut zuhören. Und es ist für dich jetzt die Frage, für uns, was hast du gehört? Was habe ich gehört? Was habe ich heute aus diesem Zusammenhang für mich ganz persönlich gehört? Und vielleicht fordert es dich auch zum Nachdenken auf, bin ich eigentlich dabei? Ist meine Entscheidung klar? Muss ich vielleicht die Entscheidung mal festmachen? Oder muss ich die Entscheidung vielleicht erneuern? Könnte ja auch sein. Wie schätze ich mich ein? War auch ein Thema in diesem Text. Wie sehe ich mich selber vor Gott? Was hast du gehört in diesem Abschnitt? Und wenn du sagst, dann müsste ich nochmal drüber reden mit jemandem, herzliche Einladung nach dem Gottesdienst, darüber ins Gespräch zu kommen und vielleicht die Entscheidung klar zu machen oder zu erneuern. Amen.